möchte heute Morgen aus Johannes 19 lesen, bevor wir dieses eine Jesuswort bedenken, aus dem Vers 30, möchte ich von Vers 17 ab aus der Passionsgeschichte lesen. Wir haben ja jetzt durch die ganzen Tage der Passionswoche hinweg Worte Jesu am Kreuz. Sie nahmen Jesus aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester und Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen, das taten die Soldaten. Und jetzt von Vers 29. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Das soll heute der Predigttext nur sein, nur diese drei Worte. Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Herr, du musst uns überhaupt erst erleuchten und uns das Verständnis geben. Wir bitten dich darum. Amen. Es ist nicht leicht, liebe Schwestern und Brüder, in der Passionswoche immer wieder die Geschichten vom Leiden Jesu zu hören und sich zu vergegenwärtigen. Gut, Sie haben recht, dass man auch heute im Film grausige Szenen sehen kann, im Kino. Und da sagt man ja, macht ihr ein paar schöne Stunden, geh ins Kino. Aber da weiß man, das ist gestellt. Das ist nur Spiel, das ist nur Theater, das ist nicht echt. Da kann das blutrünstigste Bild ablaufen im Krimi, das tut uns nicht weh. Aber in der Passionsgeschichte tut's weh. Hat Jesus das wirklich erleiden müssen? Wenn wir als den Genesis-Film laufen lassen mit der Kreuzigungsszene, wo dann plötzlich die Nägel in die Hände gehämmert werden, da kann man nicht mehr hingucken. Das ist so grausam. Und wenn man das alles richtig auf sich wirken lässt, ich habe den Eindruck, wir modernen Menschen, wir sind noch viel zurückhaltender als vorige Generationen. Wir schieben das von uns weg. Lass mich doch mit dem Leiden in Ruhe. Ich ertrag das gar nicht. Wir alle haben so viel Schweres zu erleiden. Wir können jetzt erzählen von Dingen, die uns Not machen. Aber ich möchte Sie bitten, bleiben Sie noch ein wenig da, in dem schrecklichen Geschehen drin. Das ist wirklich so und das ist wahr, so sind Menschen. Nicht, dass wir uns jetzt erregen über diese bösen Menschen, sondern das sind ja Menschen wie wir, wie du und ich. Menschen, die spotten, Menschen, die höhnen, die Jesus aus ihrem Lebenskreis herausdrängen wollen. Wer von uns hat nicht auch so gedacht, ich brauche dich nicht, geh weg. Er spottet und sagt, wo ist denn deine Macht? Und zeig doch einmal deine Größe, du Jesus. Wir haben doch ihn auch oft herausgefordert. Wir haben die Passions- und Leidensgeschichte Jesu in der Mitte unserer Gottesdienste. nicht weil wir bedrückt sein wollen, sondern weil es eine wunderbare Kraft ist, auch für sie. Wenn man das Bild des Gekreuzigten anschaut, wird man fröhlich, wird man erquickt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Ich möchte ja nicht verloren gehen, ich will gerettet werden. Denen aber, die gerettet werden, ist eine Gotteskraft, ist ihnen auch der Bericht vom Sterben Jesu eine Kraft, eine Ermutigung, dass sie sagen, das kräftigt und stärkt mich, das gibt mir neuen Mut, neue Hoffnung, ich werde fröhlich. Immer wieder, wenn ich auf das Bild des Gekreuzigten blicke, das klingt ja schon an in diesen Worten Jesu. Und wenn wir uns in diesen Tagen dann Zeit nehmen und die Worte einzeln betrachten, ist ungeheuer. Der sterbende Jesus in den schweren Todesqualen. Sie erinnern sich sicher an Menschen, die Sie auf dem Sterbebett begleitet haben, wie das ist, wenn man da oft nur ganz vordergründige Sorgen hat, kleine Bitten um Erleichterung. Und Jesus ruft noch einmal über diese schreckliche Hinrichtungsstätte, über die Stätte des Todes. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Zuerst muss ich drüber reden, das passt da doch gar nicht hin. Das passt da doch gar nicht hin. Höchstens, wenn wir das Wort Jesu umdrehen, wieder seinen Sinn und sagen, da meint Jesus, endlich ist das schlimme Leiden zu Ende. Da hätten wir verständigt, dann passt's hin. So sagt man ja immer bei Menschenleiden. Jetzt ist vorbei, jetzt ist sie erlöst, die liebe Mutter. Jetzt ist zu Ende gekommen. Ist denn das gemeint? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Nein, das ist ein Siegesruf. Ein Siegesruf Jesu. Ich habe alles gewonnen, was ich will. Das Größte ist da. Das Wunder ist geschehen. Ich habe gesiegt. Nun kennen wir das ja bei unseren Politikern in der Demokratie. Wenn da eine Wahl verloren ist und selbst mit ganz schlimmen Wahlergebnissen, dann können das manche Politiker sehr gut, selbst mit 10% Verlust treten die hin und sagen, wenn man die besonderen Umstände betrachtet, ist ja dennoch ein Sieg. Wir können also sagen, vielleicht ist Jesus auch nur so ein Fuchs. Lass uns mal so durchspielen. Heute wird ja viel gespottet über Jesus und gelästert. Dann dürfen wir es doch auch tun. Wir reden mal drüber. Hat Jesus das nur geschönt, so wie man Wahlergebnisse schönt, wie man alles umdeuten kann? Und er sagt, das war alles gar nicht so schlimm. Ich habe doch etwas vollbracht. Und jetzt gehen wir weiter und fragen kritisch, so wie es moderne Menschen tun. Was hat Jesus eigentlich vollbracht? Und ich muss Ihnen gestehen, wir sehen plötzlich die ärmste Bilanz, ärmer als es einer von uns je bieten kann. Jesus hat ja überhaupt nichts vollbracht. Was hat er denn vollbracht? Vielleicht hier und da mal einem Kranken die Hand aufgelegt und vielleicht auch einen und den anderen geheilt. Aber sehen wir mal von dem ab. Er hat noch Kinder gesegnet. Aber nicht mal einen Kindergarten hat er gebaut. Was hat denn Jesus getan zur Veränderung der Welt, liebe Freunde? Wir sind doch in dem Geschäft drin. Was hat Jesus getan, um den Bildungsnotstand zu heben? Was hat er denn getan, um die sozialen Verhältnisse zu ändern? Was hat er denn getan, um die politischen Dinge zu ändern? Nicht mal in der Kommunalpolitik von Nazareth hat er seine Spuren hinterlassen. Und das ist doch für uns so wichtig. Und das ist doch gut. Wir alle sind doch tätig. Sie haben einen Beruf. Ich bin doch ein Mensch, der wirken will. Was hat denn Jesus getan, um die Umstände der Welt zu verändern? Was hat er denn für die Menschenrechte getan? Wie hat er denn die Situation Israels erleichtert? Hätte er wenigstens eine Volkshochschule in Kapernaum gegründet? Hätte er doch irgendwas tun können? Die Bilanz Jesu sieht so arm aus. Was hast du denn vollbracht, Jesus? Was hast du denn für die Kunst gewirkt? Was hast du denn für die Ökologie gemacht und für den Tierschutz? Und Jesus sagt, nicht, dass er es uns in der hohen Bedeutung wegnimmt. Manche erregt das immer und sagen, bist du dagegen? Ich bin doch nicht dagegen. Ich tue doch auch meine Kraft dort investieren. Aber Jesus sagt, vor allem anderen ist es wichtig, dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Und wenn er ein Paradies auf Erden baut, es bleibt die Hölle, wenn Menschen nicht mit Gott versöhnt sind, wenn Schuld nicht gesühnt ist. Jesus hat eine Rangordnung aufgestellt, die kann man überhaupt nicht begreifen. Eine Rangordnung, die wird uns immer ein Ärgernis sein, dass er sagt, ich will Lamm Gottes sein, das die Sünde der Welt wegträgt. Wundert sie es, dass viele Menschen von diesen Passionstagen nicht viel halten? Dass vielen Menschen das Geheimnis Jesu verschlossen ist? Wenn Jesus ruft, es ist vollbracht, dann nimmt er uns unsere wichtigen Berufsaufgaben nicht weg. Und ich sage es Ihnen noch einmal, das ist schön, dass Sie sich dort betätigen. Aber Sie dürfen das Allerwichtigste über Ihres Lebens darüber nicht zur Randfrage machen. Wie kommen Sie mit Gott klar? Ja, ist das nicht selbstverständlich mit der Vergebung? Nein, seit den Tagen Adams und Evas bleibt das ungeklärt. Der erste geborene Mensch auf dieser Welt, Kain, läuft durch die Lande und sagt, meine Sünde ist zu schwer, als dass sie mir vergeben werden könnte. Es gibt keine Vergebung. Wir haben ja viel drüber geredet bei der Auslegung des Vaterunsers. Gibt's überhaupt Vergebung? Und dann kriegt Mose den Auftrag, dass er das mit dem Sündopfer und mit dem Schuldopfer im Gottesdienst des Tempels und der Stiftshütte richtig ordnen soll. Aber ist denn das möglich, durch der Kälber und der Böcke Blut Sünde wegzunehmen? David hat später in dem Psalm 51 gebetet, entsündige mich, Herr, mit Hyssop. Es müsste eigentlich tiefer gehen, als dass es nur vergeben und weggewischt wird. Mein Herz, mein Wesen müsste entzündet werden. Wie ist denn das möglich, dass man ein neues Herz kriegt? Prophet Ezekiel sagt, dass Gott Wasser, reines Wasser über sie gießen will. Ich will ein neues Herz in ihnen schaffen. Wie soll denn das möglich sein? Wie soll denn das möglich sein? Nur durch das Opfer des einen gerechten Gottessohnes. Und sehen Sie, darum kann man nie genug kriegen, auf dem Hügel Golgatha vor dem Angesicht des gekreuzigten und gemarterten Jesus zu stehen mit der Dornenkrone und immer drüber zu meditieren. Das tatst du für mich. Du gibst mir heute das neue Herz, das neue Wesen, die ganz neue Art. Es war vorher im Alten Bund völlig ungeklärt. Noch der Mose, der Gottesmann, der treue Diener Gottes betet, du stellst meine unerkannte Sünde ins Licht vor dein Angesicht. Ich bin bei Gott immer verloren. Er findet immer an mir so viele Mängel, wie es nur der heilige Gott sehen kann. Wie soll ich denn je frei werden? Ich bin frei, weil Jesus für mich starb. Leiden Sie auch so wie ich oft unter alter Schuld? Das ist ein Trick vom Teufel, dass er uns manchmal die alten Lasten so schwer macht, dass man nimmer drüber schlafen kann. Und dann ist das uns nur ein Trost. Jesus starb für mich. Und wenn es einmal an Sterben geht, dann hilft es nichts, wenn die lieben Angehörigen sagen, du warst doch so nett. Dann hilft uns nur das, Jesus starb für mich und er macht mich gerecht. Also, es ist vollbracht. Das passt nicht dahin, doch es passt dahin. Gerade das passt dahin. Mein zweiter Punkt, das hat gar nichts, Jesus hat gar nichts Sieghaftes an sich. Aber Jesus hat gar nichts Sieghaftes an sich. Passion heißt ja, das wissen schon die, die ein bisschen Grammatik können, passiv heißt, es wird erlitten. Und in der ganzen Leidensgeschichte sehen wir Jesus, wie er herumgestoßen, herumgeschubst wird, er wird geschlagen, er wird gehöhnt, er ist das Opfer. Er ist passiv, er leidend. In der Passionsgeschichte zwar der Mittelpunkt, aber die anderen machen alles mit ihm. Er wird dort hinaufgeführt, er wird hingenagelt, er wird hingerichtet, er wird verurteilt, er wird gehöhnt, er wird geschlagen. Ein erbärmliches Jesusbild. Das tut uns so weh. Jeder Mensch in dieser Welt hat eine Würde und das ist würdelos. Wenn ein Mensch so entehrt und entrechtet wird, ist denn Jesus wirklich so arm? Ist das das Bild Jesu, das wir haben? Ich wollte Ihnen jetzt ein anderes Bild zeigen. wie jetzt Jesus in der Herrlichkeit, jetzt im Augenblick, beim Vater auf dem Thron sitzt. Wir werden Jesus einmal sehen in seiner Größe, wenn er wiederkommt am Ende der Weltgeschichte und richtet den ganzen Erdkreis, die Nationen. Der strahlende Lichtglanz, der um Jesus liegt, eine unaussprechliche Erscheinung, der zu Rechten des Vaters ist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, eine wunderbare Gestalt. Aber es heißt immer wieder in der Bibel, wenn Jesus wiederkommt, dann trägt er die Wundmale und die Zeichen an der Stirn von der Dornenkrone. Ihm ist der höchste Ehrenschmuck, dass er der Gekreuzigte für uns ist. Für ihn war das nicht nur würdelos, sondern für ihn war das ein Augenblick, wo er selber gehandelt hat. Jesus hat ein paar Mal darauf hingewiesen, vielleicht haben Sie es überlesen im Neuen Testament. Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es hin. Und wir sagen, aber das war doch so schwer, das verhöhnt werden und das Sterben und die Schwäche am Kreuz. Jetzt muss ich Ihnen sagen, das, was Jesus erleidet, ist unser Fleisch und Blut, unsere Schwäche, unser Elend. Wir wissen nicht, was über unserem Leben noch liegt, aber es ist schwer, wenn man da durch muss, schwach wird, wenn die Kraft von uns genommen wird. Auch das Sterben ist ein sehr entwürdigender Vorgang, wenn man aller Kraft entkleidet wird. Und Jesus zeigt uns etwas. Er geht diesen Weg der Schmach und der Niedrigkeit. Und das ist ja eine Folge unseres Ungehorsams. Wir müssen dahin durch, weil wir vor Gott schuldige Leute sind, die ihre Schuld nicht bezahlen können. All das erinnert uns daran, wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder. Wir sollten gerade am Grab keine großen Sprüche machen. Auch als Christen steht es uns nicht zu. Wir sind Menschen von einem zerbrechlichen Fleisch und Blut. Aber Jesus nimmt dieses irdische Leben und gibt's dem Vater zurück. Wie heißt es immer im Johannesevangelium, dass der Vater verherrlicht werde. Und da zeigt uns Jesus etwas Wunderbares. Wir dürfen die Niedrigkeit dieser Welt, die Leiden und das Elend nehmen und den Gottesdienst draus machen. Und wenn uns der Herr den Weg der Niedrigkeit und der Schmach und des Sterbens führt, dann möchte uns Jesus anleiten, dass wir auch dies ihm nach so tun für den Vater, dass der Vater verherrlicht werde. Für Jesus war das ja gar kein Weg der Schmach, sondern Triumph. Und wie er an der Grenze zum Tod steht, da wird der Tod zerbrochen. Am Karfreitag ist der Tod besiegt, am Ostersonntag wird er sichtbar. Am Karfreitag ist er besiegt. Der Tod hat nichts mehr zu rächen, wo die Sünden bezahlt und vergeben sind. Sieht so armselig aus. Wir sollten es uns abgewöhnen, das so zu betrachten, auch im eigenen Leben. Und ich habe es oft bei reifen Christen auch so empfunden, wenn sie alt geworden sind, das war nicht die Schmach und die Niedrigkeit, das war die Reife. Vor wenigen Tagen ist unsere alte Biologielehrerin, die Frau Hede Reuß, gestorben. Sie wollte am letzten Sonntag noch zum Gottesdienst, ist auf dem Weg in einem Schlaganfall schon ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wir haben ja viel miteinander gesprochen. Sie hat sich so gefreut auf die Bibeltage in der nächsten Woche. Mit 88 Jahren ein erfülltes Leben. Aber sie hat oft sagen können, ich sorge mich, wie ich einmal das Leiden bestehen kann. Und das Sterben, es ist doch nicht leicht. Und jeder wache Christ wird sagen, wie wird das gehen? Und sie hat dann irgendwo einmal in der Predigt das Wort aufgenommen, wo ich von Traugott Hahn zitiert habe, dem baltischen Märtyrer, der sagte, Gott hat die Umstände meines Sterbens schon geordnet. Sie hat mir es oft gesagt, ich bin ganz ruhig. So hat sie der Herr heimgenommen. Und ich denke, das ist Christenart zu wissen, ach Gott, ich bitte euch, Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Der Tod soll für uns nicht das Schrecken sein und das Leiden. Ich möchte bis ans Ende meines Lebens doch das Lob Gottes verkünden. Und gerade der Karfreitag zeigt uns die Hinrichtung Jesu, das Leiden Jesu. Es ist nicht so, dass wir wehklagend stehen bleiben müssen über den schrecklichen, schweren Wegen, die in dieser Welt durchlitten werden müssen. Wir haben es von den Leuten in Burma gehört, die selbst ein streng, stramm marxistisches System mit all der Bedrängnis der Christen nehmen zur Ehre Gottes. Nicht klagen, nicht jammern. Wir sollten doch jetzt auch den schweren Weg, den der Herr sie führt, nehmen und einen Lobgesang draus machen zur Ehre Gottes, weil Jesus den Sieg errungen hat. Der Tod ist besiegt. Für die, die Jesus Christus gehören, hat der Tod nichts mehr zu rächen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich darf hindurchgehen im Frieden, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Jetzt muss ich aber noch was anfügen. Nicht, weil ich die Unsitte habe, immer drei Punkte zu machen, sondern wenn noch was fehlt. Und doch ist alles offen. Also ich hoffe, dass Sie das noch sich zurückerinnern können. Das passt doch gar nicht hin, es ist vollbracht. Zweite, aber Jesus sieht doch gar nicht sieghaft aus. Und das Dritte, aber es ist noch alles offen. Jesus sagt, es ist vollbracht, es ist alles zum Ende gekommen. Und ich sage, nein, nein, nein. Millionen Menschen allein in unserem Land scheren sich einen Dreck um den Sieg Jesu. Und die Christen, die sind ja genauso wenig bewegt und berührt. Jetzt, wie kommt denn das dazu, dass Menschen endlich in dem Sieg Jesu leben, dass sie Teil daran haben? Die Apostel sind in die Lande gezogen und haben gerufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Sie haben aufs Kreuz hingewiesen und Paulus hat immer gesagt, ich will gar nichts anderes von Jesus erzählen, als nur immer auf das Kreuz hinweisen, weil dort der entscheidende Knackpunkt ist, wo Menschen mit Gott in neue Ordnung hineinkommen. Das ist doch der wichtigste Punkt überhaupt, um den es geht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich durchleide manchmal am Ende der Predigt eine Not und da kann ich kaum aufhören, weil ich denke, wie kann ich es Ihnen auf den Kopf zusagen? Manche stoßen sich dran, wenn ich dann sage, du, jetzt geht's irgendwie um Sie. Wie kriegen Sie das mit Gott klar? Sie sind heute in den Gottesdienst gekommen und sagen, das hat mich bewegt, das hat mich umgetrieben. Sind Sie Teilhaber an der Siegeskraft Jesu? Ist das bei Ihnen so, dass Sie sagen, ich lebe mit Jesus, ich gehe mit ihm den Passionsweg durch diese Welt und ich habe Teil an seinem Sieg? Sie kriegen das nur, wo Sie Ihr Leben unter Jesus legen. Noch ist alles offen. Menschen, wenn Sie das auf der Seite liegen lassen, so wie die Leute unter dem Kreuz stehen und nur um den Rock Jesu würfeln und es lässt sie kalt. Ach, ich habe die Bitte, dass es bei Ihnen heißen kann, es ist vollbracht. Jesus ist für Sie gestorben. Für Sie war es nicht umsonst. Ihr Leben ist neu geworden. Und das geschieht nun bei Ihnen, dass Ihre Gedanken mit Gott versöhnt werden, Ihr gottloses Herz, Ihre Taten mit Gott versöhnt werden, Ihre Verhältnisse, in denen Sie leben. Und dass Sie dann wirken können, und wenn es sein soll, in all den wichtigen Aufgaben dieser Welt, versöhnt in der Kraft Gottes, als ein von Gott gesandter Botschafter, der den Versöhnungsruf weitergibt in die Welt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist vollbracht. Ihr braucht's bloß nehmen. Es wird euch gratis so zugewiesen. Zugesprochen, ihr dürft nehmen umsonst. Amen.